Noch bevor der Tag erwacht, gibt es einen Moment, in dem die Welt noch still ist. Es ist dunkel, die Nacht hält ihren Atem an und doch beginnt etwas zu singen. Vor ein paar Jahren, da stand ich selbst in so einer Dunkelheit. Ich war in Cornwall, das ist im Süden Englands. Äußerlich in einer der schönsten Landschaften Englands, innerlich aber in einer langen, schweren Nacht. Depression, Erschöpfung, verlorene Orientierung. Ich konnte nicht mehr sehen, ich wusste nicht genau, wie geht's genau weiter. Und noch bevor der erste Sonnenstrahl den Horizont berührte, noch bevor irgendein Zeichen von Licht sichtbar wurde, ihr Lied war laut, war frei, unverschämt, hoffnungsvoll. Ich spreche von diesen Vögeln in England. Jeden Morgen um 4.30 Uhr hörte ich sie. Wir waren da so auf einem Roadtrip mit zwei Freunden und ich wusste einfach, ich muss einfach mal weg von der Schweiz, etwas Cooles machen, gehen mit meinen Freunden. Und da waren wir da, an einem Ort, der sich Land's End genannt hatte, dort, wo das Land endet. Und um 4.30 Uhr jeden Tag, wir waren da für 10 Tage, bin ich erwachen, weil ich diese Vögel singen hörte. Und ich dachte mir immer so, Alter, es ist noch dunkel, what is going on? Und ich ging hinaus und ich spürte so etwas, das mich hinauszog in diese Nacht hinein. Ich habe mich so angezogen, fließ, ging hinaus in das Dunkle, in den Busch von England und stand da und habe dem zugehört und habe das aufgenommen. Am nächsten Morgen oder nach vielen Morgen fragte mich mein Kumpel so, was machst du eigentlich so um 4.30 Uhr, wenn du so hochgehst und rausgehst? Und ich sagte ihm, ja, ich weiß nicht, Gott, irgendwie bewegt er was, dass ich mich hinauswage in die Dunkelheit und einfach mal diesen Vögeln zuhöre. Und ich fragte ihn so, Alter, was ist das? Weißt du das? Er selbst war von England und ist sich diesen Vögeln sehr bewusst, weil in England im April, da geht die Sonne schon sehr früh auf. Die ist dann so um 5.30 Uhr, sieht man schon so die ersten Sonnenstrahlen. Und er sagte so, das nennt sich der Dawn Chorus. Basically das Lied der Morgendämmerung. Sie singen, weil sie eine innere Überzeugung haben, dass die Sonne wieder scheint. Und das ist biologisch, kann man das nachziehen. Und ich war so, cool. Und in diesem Moment spürte ich, wie Gott zu mir sprach und selbst in meine Nacht dieser Dunkelheit hineinflüsterte. Und ich habe wie so ein Flüstern gehört von ihm, so, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich. Nun, wieso erzähle ich euch das heute? Ich glaube, so wie der Singsang die Dämmerung besingt und den Vorhang der Nacht zerreißt, so sind auch wir eingeladen im Dunkeln, eben noch nicht jetzt, in Tälern und wir haben es von Miriam gehört, letzten Sonntag, in Wüstenzeiten anzubeten. Dies ist jedoch eine Kunst, mit der man nicht immer einfach so geboren wird. Dieser Lobpreis, dieser Worship kommt von einem Ort des Ringens mit Gott. Von einem Ort der Echtheit, von einem Ort der Nacktheit vor Gott. Das Singen zu erlernen im Leiden, im Schmerz, im Orientierungslossein. Und da möchte ich heute Morgen euch einfach ein paar Gedankenanstöße mitgeben. Wenn es eines gibt, das uns hier global, aber auch heute Morgen in diesem Raum verbindet, dann das, dass wir früher oder später gelitten haben. Wie gehen wir mit diesem Leid um? Lassen wir das Leid, unser Lob, unseren Singsang verstummen? Ein Mönch hat mal gesagt, there is a fly in the ointment. Da gibt es einen Wermutstropfen. Etwas stimmt hier nicht. Und viele von uns, inklusive mir, waren nicht lange auf dieser Welt, bevor wir erfahren haben an Körper, Seele und Geist, dass diese Welt aus den Fugen geraten ist. Da geschah etwas und es geht auch weiter, da geschieht kontinuierlich etwas, das den Shalom, den Frieden stört. Hier stimmt etwas nicht, etwas läuft nicht so, wie wir es geplant haben. Ich glaube, Mensch zu sein bedeutet zu leiden. Kein Leben bleibt verschont von den Wüstenzeiten und Tälern, der Todesschatten und so weiter, die uns einfach mal auch die Vision rauben können. Ich bin 26 Jahre alt und habe schon mit vielen Menschen verschiedenes Leid durchlaufen können oder auch die Ehre gehabt, einfach mit ihnen durch ihr Leid durchzulaufen. Ich habe meine eigene Großmutter im Arm gehalten, als sie 80 Jahre alt war und endlich Worte dafür gefunden hat, für ihre Zeit im Waisenhaus. Ich habe mit Teenagern Zeit verbracht, in denen die vor mir saßen, einfach eine mentale Unsicherheit hatten und eine Identitätskrise hatten und nicht wussten, wie gehe ich damit um, Jasmin? Ich habe mit Freunden geweint, doppelt so alt wie ich, deren Ehe scheiterte. Ich glaube, ich muss die Liste nicht entlang ziehen. Ihr wisst, von was ich rede. Niemand von uns geht ohne Narben durchs Leben. Leid ist nicht die Ausnahme, es ist die gemeinsame Sprache, die wir alle sprechen. Ein Arzt, Paul Brandt, der Lepra erstmals richtig verstanden hat, sagte, der Weg zur Gesundheit für Menschen wie für Gesellschaften beginnt damit, dass wir den Schmerz ernst nehmen. Doch wir neigen dazu, unseren Schmerz zum Schweigen zu bringen, obwohl wir eigentlich hinhören sollten. Der Wüstenvater aber Antonius sagte, wer vor dem Kreuz flieht, wer vor seinem Leiden flieht, der flieht auch von der Auferstehung. Doch Leid ist oft der Ort, an dem wir Gott am verzweifelsten suchen und gleichzeitig der Ort, an dem Gott sich am fernsten anfühlen kann. Wie ich bereits sagte, wir Menschen oder wie es Antonius sagte, wir haben diese natürliche Neigung, Schmerz zu vermeiden. Und ich würde vorschlagen, dass derjenige, der sein Leid vermeidet, letztendlich der ist, der am meisten leidet. Wir alle gehen durch diese Täler und diese Wüsten einöden der Einsamkeit, doch wie können wir in all dem gegenwärtigen Leid anbeten und loben? Nicht loben aus Positivismus oder oberflächlichem Optimismus und setzen wie, ah, Gott ist schon gut, Gott ist gut, Gott ist gut. Sondern loben aus einer inneren Überzeugung dessen, dass wir einen Gott kennen und einen Gott kennengelernt haben, inmitten Schutt und Asche. Wie die Vögel. Diese Vögel, die haben eine Vision, die haben was gecheckt, die haben was verstanden, dass ich immer noch am Lernen bin. Die hatten eine Offenbarung, die haben eine Vision. Die wissen im Dunkeln, ja, die Sonne, die wird wieder kommen. Die Sonne, die wird wieder scheinen. Die können singen inmitten der Dunkelheit, nicht nur, wenn die Sonne scheint, aber wenn sie eben nicht scheint. Und sie rufen die Sonne wie so hervor. Doch Leid kann uns jegliche Vision nehmen und rauben. Ganz ehrlich, ich verliere öfters mal die Vision für mein Leben. Nicht nur das Leben an und für sich, aber auch so einfach das Alltägliche. Weil der Alltagstrott mich einfach einholen kann. Und die Art und Weise, wie wir mit diesem Alltagstrott, mit diesem Leid, das uns täglich immer wieder mal begegnet, umgehen, prägt unseren Charakter, zu dem wir werden. Paulus sagt, Leiden bewegt Geduld, Geduld aber Charakter und Charakter Hoffnung. Ich glaube, dass er da uns einlädt, eine gesunde Beziehung zu haben zu unserem Leiden. Eine gesunde Beziehung zu bauen durch unser Leid hindurch mit dem Leid, sodass wir hoffnungsvoll leben können. Ich glaube nicht, dass wir hoffnungsvoll leben können, wenn wir nicht eine gesunde Beziehung zu unserem Leid haben. Denn Hoffnung, wie Paulus sagt, wird durch das Leid, durch Bewährung, durch Geduld, durch Charakter gebrüht. Was machst du mit all dem Leid? Wo fließt das hin? Fließt es überhaupt oder ist es irgendwo stagniert in den Tiefen deiner Seele? Sprüche 13,12 sagt, Hoffnung, die sich verzögert, macht das Herz krank, aber wenn der Wunsch in Erfüllung geht, ist wie ein Baum des Lebens. Verzögerte Hoffnung macht das Herz krank. Letztens bin ich und Johannes, sind wir so laufen gegangen in Bedford bei so einem Park und es ist wunderschön. Und überall diese Bäume des Lebens und man sieht sie so und es ist richtig schön. Und dann gibt es aber so diesen Teich inmitten von diesem Park. Und wir sind so dort hingegangen und haben gesagt, oh, richtig schön, volles grüne Wasser und so. Die Bäume, die spiegeln sich im Wasser. Und wir waren so da und je näher wir gingen, desto mehr hat es gestunken. Und wir haben all diese Enten gesehen und dann hat es so eine Fontäne gehabt inmitten von diesem Teich. Wir haben aber nirgends einen Einfluss oder Abfluss gesehen. Johannes sagte dann so, ich weiß nicht, wie viel da noch Wasser ist und wie viel Entenkacke und wie viel das hochgewirbelt wird. Und ich habe das Bild so gut gefunden, weil es kann einfach ein Bild sein für unsere eigene Seele. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich glaube, dass da eine Einladung ist heute, mal hineinzuhören in unseren inneren Teich oder See. Ich weiß nicht, ob du einen Ein- oder Abfluss hast für das, was da sich so bewegt. Ich glaube, der Unterschied zwischen einem alpinen See, ich komme aus der Schweiz, ich liebe es in den Bergen zu wandern und so, der Unterschied ist da, der stinkt nicht. Warum stinkt er nicht? Weil er einen Einfluss und einen Abfluss hat. Nicht so wie dieser Teich in Bedford. Und ich glaube, dass unsere Seele, die kann stagnieren, die kann anfangen zu stinken. Verbitterte Rückstände, unverarbeiteter Schmerz, ungeweinte Trauer, die wir in uns tragen. Das ganze Leid, das, was wir im Leben erleben, und kein Leid ist zu groß oder zu klein, das kann die Hoffnung verzögern. Und das muss irgendwo hinfließen. Das Ganze, das, was in uns vor sich geht, das muss irgendwo hinfließen. Wo fließt es hin? Ich persönlich in meinem eigenen Leben und auch jetzt, seit ich mit den Psalmists zusammenarbeite, habe ich gemerkt, meine Nähe zur Seite, meine Nähe zum kreativen Schreiben hat mir so sehr geholfen, da einfach Abfluss zu finden für all das, was präsent ist und Einfluss zu finden für das, was wahr ist, gut und edel. Ich glaube, kreatives Schreiben kann uns helfen, Klarheit, Charakter, Kreativität zu fördern und das hervorzuholen. Und was wir schreiben, darf ein eucharistisches Geschenk sein für unser Kollektiv. Und ich glaube, Schreiben, ehrlich sein, auf der Seite, bringt Kapazität, das Leben zu halten mit beiden Händen. Nicht nur das Gute, aber auch das Schwere. Oft ziehe ich mich an einen Ort zurück. Manche nennen das the secret place oder stille Zeit. Schließe mal die Tür und ich schreibe täglich Seiten an Gott. Ich rede mit ihm so, als wäre er mein schlimmster Feind und bester Freund. Das ist die Bandbreite und da gibt es nichts dazwischen, was nicht okay ist. Alles hat Platz mit ihm und ich bin echt. Wir sagen zu den Männern im Gefängnis, es gibt keine Straßenwut, da gibt es nur die Straße und dann gibt es die Wut. Und die Straße, die ruft die Wut hervor. Heute Morgen waren wir auf dem Weg zum Zevi und ich habe gerade an das gedacht, weil der Andreas war so, Alter, fahr mal. Und gutes Beispiel, ich glaube, viele von euch haben das heute Morgen erlebt. Die Wut, es gibt keine Straßenwut, die Wut ist da, da ist etwas in unserem Innern, das sich bewegt. Und da gibt es Umstände in unserem Leben, die kann diese Wut provozieren und die kann das hervorrufen. Und nicht nur Wut, sondern auch andere Emotionen, Klage, Leid, Freude. Es gibt immer etwas, das unsere Emotionen provoziert und hervorruft. Und wir sagen zu den Männern, was machst du mit dieser Wut, die du in dir trägst? Und wir ermutigen sie dazu, zu schreiben, über sie zu schreiben. Wir sagen auf Englisch, rage upon the page. Mach die Wut auf die Seite. Reimt sich nicht im Deutschen. Schade. Wir benennen sie, denn du kannst nichts bändigen, das sich nicht benennt hat zuerst. Und wo du nicht ehrlich bist mit dir selbst, da erblindest du an deiner eigenen Gleichgültigkeit und du verlierst Vision. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sieht's aus mit deiner Vision? Siehst du noch? Oder hat die staubige Finsternis deiner Wüste, deines Tals, deiner Einsamkeit, deiner Einöde jegliche Hoffnung vertrieben, verblendet? Ich möchte gerne in den Text hineingehen. Ich habe leider keine PowerPoint dabei, tut mir leid. In Markus 10, 46 bis 52. Ihr kennt die Geschichte, der blinde Bartholomäus. Bartholomäus ist Englisch. Bartholomäus. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute fuhren ihn an, er soll still sein. Aber er schrie nur noch lauter: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen. Ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu den Blinden und sagten zu ihm: Nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite und sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte ihn Jesus. Rabbi, flieht ihn an. Ich möchte sehen können. Ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus: Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Bartimäus hat etwas gecheckt wie die Vögel. Er ruft nach Jesus in seiner Dunkelheit. Er hat eine innere Überzeugung, dass wenn er nach dem Sohn Davids ruft, dann wird er etwas tun. Wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir in unmittelbarem Bedürfnis stehen für Barmherzigkeit, für Gnade, dann lässt sie uns wieder sehen. Uns selbst, ihn und unsere Mitmenschen und unsere Beziehung zu unserem Leid. Erbarmen, das Erbarmen von Jesus lässt ihn wieder sehen. Das, der Bartimäus, der schreit nicht: Ah, Jesus, heil mich, tu dies, tu das. Er sagt ganz spezifisch: Hab Erbarmen mit mir. Ich brauche deinen Trost, ich brauche deine Barmherzigkeit, ich brauche deine Augen, die mich sehen, auch wenn ich dich nicht sehe. Und ich finde es so spannend, manchmal geht es mir eben wie dieser Bartimäus und ich merke so, ich brauche diese Gnade von Jesus, ich brauche diese Barmherzigkeit, ich muss wieder sehen können. Und dann kommen all diese Stimmen, die mir sagen: Ah, sei still, tu nicht so, andere haben es schlimmer wie du. Und. Ihr kennt diese Stimmen. Und ich merke, wieso, erst wenn ich seine Barmherzigkeit für mich selbst empfange, dann kann ich gnädig mit mir selbst sein. Weil wir tun oft so schwer, gnädig zu sein mit uns selber. Doch die Barmherzigkeit Gottes können wir nicht verdienen, wir können sie lediglich empfangen. In einer persönlichen Begegnung mit Gott, mit dem Gott, der uns sieht, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wenn wir uns von ihm sehen lassen und anschauen lassen, dann dürfen wir wieder sehen. Diese Begegnung jedoch mit Gott, da weiß ich nur selbst, ist manchmal nicht so einfach. Erstens überhaupt zu Gott zu kommen und zweitens ehrlich mit ihm zu sein. Mit all dem, was präsent ist heute. Was denkt dieser Gott über uns, wenn wir unsere Feigenblätter loslassen würden? Und wir wirklich so mit ihm sprechen würden, wie wir es meinen. Und wirklich unsere Selbstoptimierungsversuche mal ablegen würden. Es ist äußerst verletzlich, die Feigenblätter loszulassen, den Scham loszulassen, ihn so stehen zu lassen und einfach mal zu Gott zu kommen. Vor allem, wenn wir ihn nicht klar sehen. Als ich da in England war und mich Gott jeden Morgen um 4.30 Uhr geweckt hat, ging ich durch eine Depression hindurch. Eine Zeit, in der ich wie so eine neue Einleitung brauchte zu Gott selbst. Eine Reintroduction. Speziell zu Gott als guter, barmherziger, sanfter Vater. Ich habe Gott nicht mehr klar gesehen, weil es um mich herum und in mir einfach so dunkel wurde und sich meine Vision verblendet hat. Ich habe damit Mühe gehabt zu glauben, dass Gott mir tatsächlich Brot gibt, wenn ich ihn danach frage. Tatsächlich Fisch schenkt, wenn ich ihn danach frage. Ich ringte mit Gott, weil ich Good, Good Father einfach nicht mehr singen konnte. dieses Ringen geschah nicht wirklich im öffentlichen Raum, auch mit meinen Freunden und im Kollektiv, aber vor allem geschah dieses Ringen hinter verschlossener Tür. Rotz, Tränen, Fäuste, Wut, Trauer, Bedürftigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geringt hat. Ich habe vor kurzem, bis ich einen Kopfschlag auf den Kopf bekommen habe, MMA gemacht, Mixed Martial Arts, Kickboxen und so. Wer schon mal geringt hat, der weiß, du kannst nicht in Theorie ringen. Du kannst nicht, da ist mein Ringpartner, okay cool, ich schlag dich jetzt von hier und so. Nein, Ringen geschieht auf Intimität, in Intimität. Ringen geschieht, wenn wir die Distanz loslassen und einen Schritt auf Gott zugehen. Man kann nicht von jemandem gegenüberstehen und mit ihm theoretisch ringen. Wenn man mit jemandem ringt, dann ist das greifbar. Man ist ihm nahe und oft verstärkt das nur noch den Schmerz und das, was da ist, wenn ich Gott nahe komme und mit ihm anfange zu ringen. Ich liebe das Bild vom Jakob am Jabok. Der sagt, wieso, oh Gott, ich weigere mich, dich loszulassen. Lass mich dich sogar noch näher zu mir ziehen. Lass mich ringen mit dir, meine Fäuste an deine Brust schlagen. Ich möchte wie Jakob sein, der die ganze Nacht lang ringt. Ich möchte den Schweiß von Gott riechen. Und ich lasse ihn meinen Schweiß riechen, weil es kommt eh nicht so drauf an. Und ich will, dass mein Rotz seinem Nacken hinunterläuft und meine Tränen sein T-Shirt benetzen. Das ist das Ringen, das ich selbst persönlich erlebt habe, in meinem Leid, meinen Fragen, meinem Echtsein mit Gott. Praktisch hat es so ausgesehen, ich sage, was ich denke. Ich sage ihm, was ich denke über ihn. Ich schweige ihn an. Ich hatte tagelang, da habe ich nicht mit ihm geredet. Da sagte ich einfach so, Gott, keine Ahnung, wo du gerade bist. Ist gerade okay. Ich ringte gemeinsam in Gemeinschaft. Ich weinte, ich lachte. Aber vor allem ließ ich einfach mal alle Feigenblätter, alle Masken los und bin einfach vor Gott gekommen und habe gesagt, ich habe es nicht im Griff. Ich sehe nicht durch, blick nicht mehr durch. Und in all dem Ringen bin ich Gott so begegnet, nicht nur in seiner Heiligkeit, aber vor allem in seiner Menschlichkeit. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Jesus ist 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Verstehen tue ich es nicht, aber Barmherzigkeit und Gnade sind nicht da, um sie zu verstehen, sondern um sie zu empfangen. Nicht nur seine Heiligkeit wurde Begegnungsort von Himmel und Erde für mich, sondern vor allem seine Menschlichkeit. Er war Mensch. Mensch und Gott, und das ist das frohe Evangelium heute Morgen. Seine Menschlichkeit wurde zum Ort, in dem ich erkennen durfte, der weiß, was es heißt, Emotionen zu haben, Tische umzustößen, am Grab zu weinen von seinen Freunden, still zu sein, hungrig zu sein, Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. Wir wissen nichts über die 30 Jahre von Jesus, bevor er seinen Dienst angefangen hat, bis darauf in Lukas 12, glaube ich, oder Lukas 2, 12 oder so, wo es heißt, er wuchs in Weisheit, Statur und Gnade. Er ist aufgewachsen. Und da gibt es diese andere Geschichte, wo er in den Tempel gegangen ist und das nicht seinen Eltern gesagt hat. Das ist alles, was wir wissen über die 30 Jahre von Jesus, bevor sein Dienst angefangen hat. Und ich habe mich mal so gefragt, was hat er getan? Was hat er getan? Ich glaube und bin davon überzeugt, er war Mensch. Der hat mit seinen Freunden Fußball gespielt, 8, 9, 10. Der war Teenager, der hatte seinen eigenen Willen. Der hat Zeit mit seinen Eltern verbracht, der hat von seinem Vater gelernt. Der hat mit seinem Bruder gechillt. Der hat gebetet, der hat geringt. Der war Mensch und ich glaube, der hat ausgekostet, was es bedeutet, Mensch zu sein, um zu verstehen, wie es sich anfühlt für uns, Mensch zu sein. Und zu wissen, warum sterbe ich für sie am Kreuz? Tyler Staton, einer meiner Lieblingsautoren, der hat ein Buch geschrieben über den Heiligen Geist und er schreibt darin auch über das Leiden und über das Evangelium darin. Ich möchte euch ein Zitat von ihm vorlesen. Es geht darum, um die Szene, wo Jesus in der Wüste ist und seiner eigenen Menschlichkeit begegnet. Satans drei Versuchungen, Steine in Brot zu verwandeln, Engel zu bemühen, ihn zu retten und Satan selbst anzubeten, um im Gegenzug die Herrschaft über diese gefallene Welt zurückzugewinnen, drehte sich alles um Abkürzungen. Brot schmecken, ohne den Boden zu pflügen und zu sehen und zu warten, sofortige Popularität gewinnen durch ein Spektakel, die Schöpfung zurückerlangen ohne Leiden, ein König werden, ohne je ein Diener zu sein, eine Krone tragen, ohne je ein Kreuz zu tragen. Warum nahm Jesus nicht die Abkürzung? Weil ein siegreicher, aber nicht leidender Gott keine gute Nachricht ist. Weil ein siegreicher, aber nicht leidender Gott keine gute Nachricht ist. Jesus nahm keine Abkürzung, hätte es easy tun können, weil er allmächtig ist. Dies tat er aber nicht. Er entzieht sich für 40 Tage Wüste und begegnet nicht nur dem Teufel, sondern auch seiner Menschlichkeit, seinem Hunger. Und als ich da so ringte mit Gott und speziell mit dem Bild als Vater, wurde mir bewusst, dass das Gegenteil von Depression nicht Freude ist, sondern Expression, Ausdruck. Und ich glaube, das gilt nicht nur für Menschen, die in einer Depression waren, sondern auch für uns Tag ein, Tag aus, Ausdruck. Ihm zu sagen, was wir wirklich denken, ehrlich zu sein, weil wir sehen, wir haben einen Gott, der keine Abkürzungen geht, sondern mit uns den ganzen Weg heimläuft. Und die Anwesenheit von Leid bedeutet nicht, dass ich nie mehr singen soll, sondern eine Einladung ist, mit Gott ehrlich zu sein und mit ihm gemeinsam in ein Lied einzusteigen, das die ganze Schöpfung bereits singt. Denn Lobpreis muss nicht angemessen sein, sondern Lobpreis soll ehrlich sein. In dem Moment, in dem wir sagen, dass Anbetung auf eine bestimmte Art und Weise aussehen muss, verlieren wir das Herz Gottes. Denn es gab eine Zeit, in der sie wie ein Opfer auf dem Berg aussah und dann eines Tages an einem Brunnen sah sie aus wie ein Gespräch über Geist und Wahrheit. Das war genauso Anbetung wie auch Opfergabe auf dem Berg im Alten Testament. Anbetung hat viele Formen, aber sie hat nur einen Zweck und das ist, Jesus anzuschauen. Wie auch immer die Anbetung zum Ausdruck kommt, Jesus ist der Mittelpunkt. Wenn es wie Weinen aussieht, begegnet er dir in deiner Tränenflut und deinem Kummer. Wenn es wie ungebührliches Tanzen aussieht, begegnet er dir da auf dem Tanzboden. Wenn es wie das Anschauen des Livestreams ist, Corona-Zeiten und so, weil du dich um deine kranken Kinder zu Hause kümmern musst, begegnet er dir auf der Couch. Wenn es Gebete sind, in denen du Gott deine Fragen bringst und es sich dabei anfühlt, als würdest du ihm auf die Brust hämmern, das ist Anbetung. Anbetung bedeutet, auf Gott zu schauen und ihm zu sagen, was du siehst. Wie du es sagst, bleibt dir überlassen. Meine Frage für heute Morgen, und wenn du gerne möchtest, ans Klavier kommen, ist, bist du bereit, ehrlich zu sein mit Gott? Deine Feigenblätter fallen zu lassen, die Wut zu nennen oder die Angst zu nennen oder einfach mal Gott zu sagen, was du wirklich denkst, dann ist heute Morgen aber eine Zeit, in der du das tun darfst. Wir haben einen Gott, der... Du bist nicht ein Werkzeug in seinem Werkgürtel. Du bist nicht nur ein Tool, das er gebrauchen will, sondern du bist ein Foto in seiner Brieftasche. Jedes Mal, wenn er seine Brieftasche hinausnimmt, stell mir so Gott vor, voll Mensch, voll Vater, irgendetwas bezahlt oder so, dann schaut er dich an und er schaut dieses Foto an von seinem geliebten Sohn und seiner geliebten Tochter und hat einfach Freude. Und dabei spielt es keine Rolle, was da präsent ist heute Morgen. Er hat genauso Freude in deiner Wut. Er hat genauso Freude in deinen Fragen, hat genauso Freude in deinen Tränen, aber er ist mit dir. Und heute Morgen habe ich einfach so den Eindruck gehabt, dass eine Einladung da ist, dieser Menschlichkeit des Vaters zu begegnen. Und ich hatte den Eindruck, wie da Heilung ist von ihm für unsere Herzen. Heilung für das Unausgesprochene. Heilung für die ungeweinten Tränen. Heilung für die Fragen, weil sie einfach mal willkommen sind. Heilung für unseren Körper. Nicht nur für den Geist. Ich würde gern in eine Gebetszeit gehen und lade euch einfach ein, für einen Moment still zu sein, Augen zu schließen oder auch nicht. Wenn dir es hilft, dich auf Gott zu fokussieren, Hände vor dich hinhalten und einfach bei ihm zu sein.